Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Es gibt Orte, die verschlagen einem die Sprache, weil das, was dort passiert ist, so grausam und unmenschlich gewesen sein muss, dass man es kaum in Worte fassen kann. So einen Ort hat die deutsche Außenministerin heute besichtigt. Das berüchtigte Foltergefängnis Sayed Naya, nördlich der syrischen Hauptstadt Damaskus, in dem das Assad-Regime seine Gegner quälte. Kaum 4 Wochen nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad ist Annalena Baerbock gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Noël Barrot überraschend nach Damaskus gereist, um für die Europäische Union den neuen islamistischen Machthabern ein Angebot zu machen. Unterstützung beim Neubeginn, aber geknüpft an Bedingungen. Über eine spezielle diplomatische Mission, Christine Becker.
Es ist so eine Sache mit Begrüßungen heute in Damaskus. An manchen Stellen gelingt der Handschlag, an anderen ist es schwieriger. Die deutsche Außenministerin ist zusammen mit ihrem französischen Kollegen auch im Auftrag der EU nach Syrien gereist, um mit den neuen Machthabern zu sprechen. Die präsentieren sich im Präsidentenpalast des alten Regimes. Es wird ein langes Gespräch über einen friedlichen Übergangsprozess, Wiederaufbau, den Schutz von Minderheiten, Frauenrechte. Am Abend ein erstes Fazit.
Syrien kann insgesamt eben nur wieder friedlich und frei werden, wenn die tiefgreifenden Konflikte so beigelegt werden, dass alle in einem politischen Prozess beteiligt sind. Und darüber haben wir sehr, sehr lange und sehr, sehr deutlich gesprochen. Und da hat man sich am Ende gewundert, dass selbst ein Handshake da nicht mehr so schwierig ist, wie es am Anfang eines Gesprächs vielleicht noch geschehen hat.
Tatsächlich hätte es am Ende dann beinahe noch geklappt mit dem Handschlag, heißt es hinterher. Vielleicht nächstes Mal. Diesmal aber für Baerbock besonders wichtig, der Besuch im ehemaligen Foltergefängnis Sayed Naya. Die syrische Zivilschutzorganisation Weißhelme, die auch von Deutschland unterstützt wurde, zeigt der Ministerin, wo Menschen unter Assad gequält und ermordet wurden.
Ich erwarte, dass die deutsche Regierung, nachdem sie dies gesehen hat, sich sicherlich bemühen wird, das verbrecherische Regime zur Rechenschaft zu ziehen und Gerechtigkeit für die Syrer zu finden, die sich in den Gefängnissen befanden.
Bei den Christen, wie in dieser byzantinisch-katholischen Kirche in der Innenstadt, hört die deutsche Ministerin auch von Unsicherheit. Hier gilt Prinzip Hoffnung. Sie wissen nicht, was nun passiert.
Es ist nebelig. Aber wir konnten wissen mit dem alten Regime, was kommt, ne? Und wie die Sachen sich machen, die Struktur. Jetzt haben wir keinen Blick in eine gewisse Struktur. Das ist alles so spontan.
Und so moderat sich die Führungsriege der islamistischen HTS-Miliz aktuell gibt, wie sehr ist darauf zu vertrauen? Die entscheidende Frage findet Baerbock, auch wenn es um Flüchtlinge geht.
Menschen kehren nur zurück, wenn sie sicher sind, dass sie nicht wieder in solchen Folterknästen oder in islamistischen Folterknästen landen.
Und während die europäische Delegation wieder abreist, feiern sie in Damaskus wie so oft in diesen Tagen das neue Syrien, in dem aber so vieles noch ungewiss ist.
Und vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit der Außenministerin über ihren Syrienbesuch zu sprechen, und zwar während ihrer Rückreise bei einem Zwischenstopp auf Zypern. Guten Abend, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Welchen Eindruck hatten Sie vom neuen starken Mann im Land, dem Islamisten al-Sharaa? Ist ihm zu trauen?
Der erste Eindruck war vor allen Dingen die Zerrissenheit der Gesellschaft. Auf der einen Seite diese große Hoffnung, dass nach Jahren des Bürgerkrieges, der Folter, der Unterdrückung endlich Freiheit für alle möglich ist. Und auf der anderen Seite dann von vielen die Sorge, dass diese Freiheitshoffnung vielleicht doch wieder zerplatzt, gerade für ethnische Minderheiten, gerade auch für Frauen. Und genau darüber habe ich mit dem neuen Machthaber sehr deutlich und sehr klar gesprochen. Denn die Signale in den letzten, es sind ja erst 4 Wochen, waren unterschiedlich. Mal Hoffnungsschimmer und mal auch wieder Äußerungen, wo man gedacht hat, oh weh, das geht dann doch vielleicht in die falsche Richtung. Und deswegen war mir so wichtig, gemeinsam mit meinem französischen Kollegen dort zu sein als Europäische Union.
Sie haben als Vertreter der Europäischen Union eine künftige Unterstützung Syriens ja an Bedingungen geknüpft. Sie haben es gerade angesprochen, auch daran, wie sehr Frauenrechte etwa künftig beachtet werden. Aber nochmal die Frage, wie glaubwürdig sind diese Signale des guten Willens, die es ja auch gab seitens der neuen Machthaber?
Man kann natürlich jetzt nicht mit 100% Sicherheit einfach auf Worte setzen. Deswegen habe ich dort sehr deutlich gesagt, was ich auch im Deutschen Bundestag gesagt habe. Wir messen die neuen Machthaber an ihren Taten. Und das bedeutet, dass jetzt in diesem Übergangsprozess alle Gruppen, das bedeutet religiöse Gruppen, zum Beispiel Christen, aber auch ethnische Minderheiten, Drusen, Alawiten und vor allen Dingen Kurden integriert werden müssen. Und ja, die Frage von Frauen ist eine entscheidende, weil wir gerade ja auch in der Region gesehen haben, wenn Frauenrechte mit Füßen getreten werden, dann ist niemand frei in einer Gesellschaft, dann folgt die nächste Unterdrückung. Und deswegen ist genau diese Beteiligung so wichtig. Und da gab es auf der einen Seite positive Signale, zum Beispiel, dass die Zentralbankchefin eine Frau ist. Auf der anderen Seite gab es dann wieder Äußerungen, dass Frauen manche Tätigkeiten nicht tun konnten. Und über dieses Thema haben wir sehr intensiv und lange gesprochen, weil ich auch deutlich gemacht habe, dass natürlich die Zukunft Syriens auch Auswirkungen auf Europa hat und Menschen, die für den Wiederaufbau gebraucht werden, Ingenieure zum Beispiel, die kommen natürlich nur zurück, wenn sie wissen, auch ihre Töchter sind vor Ort sicher. Das heißt, es ist eben eine Frage auch des Wiederaufbaus, der zukünftigen Chancen und vor allen Dingen des Versprechens, dass alle Menschen frei und sicher leben können. Und daran werden wir die neuen Machthaber messen. Und daran wird auch geknüpft sein, inwieweit wir die zukünftigen Wiederaufbau von unserer Seite, internationaler Seite, europäischer Seite mitfinanzieren können.
Dass Sie aber als Frau bei der Begrüßung nicht mit Handschlag begrüßt wurden, Ihr französischer Amtskollege aber schon, das lässt sich diesbezüglich nicht gerade als gutes Zeichen deuten, oder?
Das zeigt, aus welcher ideologischen Ecke er kommt. Und deswegen war es mir wichtig, gerade als europäische Außenministerin gemeinsam mit meinem französischen Kollegen dort zu sein. Und er hat dann auch deutlich gemacht, dass er dann anderen auch nicht die Hand gibt. Das kann man als kleinen symbolischen Punkt sehen. Aber das war ein zentrales Thema in unserem Gespräch. Und deswegen sind mir persönlich eben solche Gespräche, gerade mit Personen, die aus ganz anderen Richtungen kommen, immer so wichtig. Man schaut sich dann in die Augen. Und auch daran kann man dann bemessen, ob es tiefe Ideologie ist, dass man Frauen nicht die Hand gibt. Dann dürfte man Frauen auch nicht anschauen. Das Gespräch, das hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass den neuen Machthabern klar ist, nicht nur aufgrund unserer klaren Haltung, sondern der vielen Menschen in ihrem eigenen Land, die bereits deutlich gemacht haben, ohne eine starke Beteiligung von der Hälfte der Gesellschaft, das haben wir ja in anderen Ländern in der Region gesehen, werden sie wirtschaftlich nie auf die Beine kommen können. Wir wissen das von vielen Menschen in der Türkei, da war ich ja kurz vor Weihnachten gewesen, auch dort hat der türkische Außenminister deutlich gemacht, dass es für sie natürlich ein zentrales Thema ist. Die reden ja auch mit der dortigen Regierung jetzt in Syrien darüber, wie die Rückkehr von Millionen Syrern aus der Türkei gelingen kann. Und da spielt natürlich diese Frage auch eine wichtige Rolle. Und zum Ende des Gespräches wurde uns gegenüber deutlich unterstrichen, dass sie das nicht nur von uns verstanden hätten, sondern dass sie bei den ganzen Übergangsplan auch eben die Frage der Beteiligung von Frauen mit berücksichtigen würden. Und wie gesagt, da werden wir sie jetzt weiter an ihren Taten messen. Und deswegen war es auch so wichtig, dass ich vor Ort andere Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft, einflussreiche Journalistinnen getroffen habe, um eben auch deutlich zu machen, wir unterstützen diese Gruppen seit Jahren. Das hat das Auswärtige Amt immer wieder getan, genau damit diese Personen jetzt auch beim Wiederaufbau mit beteiligt werden können.
Aber man kann nicht wirklich ausschließen, dass es den neuen Machthabern nur darum jetzt geht, dass die Sanktionen beendet werden, also die Mäßigung vielleicht nur vortäuschen. Wie kann man das kontrollieren?
Deswegen ist meine außenpolitische Haltung ja immer klare Sprache, deutlich machen, wo man steht, was die eigenen Werte und Interessen sind und auch sehr ehrlich, gerade wenn man Differenzen hat, diese ansprechen. Natürlich immer wieder auch im Respekt, dass man aus unterschiedlichen Richtungen kommt, aber Dinge nicht schönreden. Und das haben wir in diesem Gespräch mehr als deutlich getan. Aber wenn es jetzt nach diesen Jahren der absoluten Unterdrückung, und daran möchte ich an dieser Stelle auch einmal erinnern, dass es auch in Deutschland Akteure gegeben hat, die gesagt haben, na gut, jetzt drücken wir mal die Augen zu vor dem Folterknecht Assad und streben eine Normalisierung an. Für mich war immer klar, das werden wir auf keinen Fall tun. Und wenn jetzt eine Chance da ist, endlich auch für Gerechtigkeit zu sorgen, diese Verbrechen aufzuklären, mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mitzuwirken, dass es hoffentlich in Zukunft friedlich und vor allen Dingen frei für alle sein kann, das war unser Angebot. Dann stehen wir als Europäische Union zur Seite. Dann unterstützen wir die Menschen und ihre Rechte in Syrien. Aber wir werden natürlich nicht als Europa eine Geldgeber für eine Islamisierung einer Gesellschaft sein. Und das war unsere klare Aussage. Alles zu versuchen, das ist unser Anspruch in einer europäischen, machtbewussten, selbstbewussten Außenpolitik. Und andere Akteure, und das ist das Gute in diesen schwierigen Zeiten, gerade aus den Golfstaaten, mit denen war ich ja in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv immer wieder im Gespräch, im Austausch mit der Türkei. Wir haben da viele, viele ähnliche Interessen, auch wenn wir nicht immer alle unsere Standpunkte teilen. Und deswegen war es auch so wichtig, direkt nach den arabischen Kollegen jetzt als Europäer vor Ort zu sein.
Frau Baerbock, ich danke Ihnen für das Gespräch und gute Weiterreise.
Danke ebenso. Alles Gute auch zum neuen Jahr.
Der Besuch der deutschen Außenministerin und ihres französischen Kollegen war also auch ein Zeichen der Positionierung der EU, die mit mehr Selbstbewusstsein eine Rolle in der globalen Politik spielen will. Und die Ratspräsidentschaft dieser Europäischen Union, also so etwas wie die Taktgeberrolle, die hat seit dem 1. Januar Polen übernommen, turnusgemäß für ein halbes Jahr. Aus diesem Anlass erstrahlt der Kultur- und Wissenschaftspalast in Warschau in Europa blau. Ministerpräsident Donald Tusk hat sich vorgenommen, die Sicherheit Europas zu stärken und die Rüstungsproduktion in der EU hochzufahren. Raphael Jung.
Die polnische Nationalhymne setzt den Auftakt für die Feierlichkeiten zu Polens EU-Ratspräsidentschaft im Warschauer Nationaltheater. Hier wird Europa gefeiert.
Europa ma szczęście.
Europa hat Glück. Ja, Europa hat Glück, dass in diesem sehr schweren Moment unserer Geschichte es Polen ist, das die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Denn wir in Polen wissen gut, dass man in sich die Kraft, die Hoffnung und den Glauben an die eigenen Kräfte finden muss und dass man den Sinn für Freiheit wiederfinden muss, den Sinn all dessen, wofür Europa steht. Polen, so die Botschaft des Abends, ist bereit, Europa zu führen. Draußen vor dem Nationaltheater stehen die, die heute Abend nicht eingeladen sind. Tausende wütende polnische Bauern. Mit zum Teil populistischen und EU-feindlichen Parolen sind sie seit dem Nachmittag durch Warschau gezogen, um gegen den europäischen Green Deal sowie Importe aus der Ukraine und den Mercosur-Staaten zu protestieren. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir gegen die Politik der Europäischen Union sind, die sich gegen die europäische Landwirtschaft und nicht nur gegen die polnische richtet. Für Ministerpräsident Tusk, hier mit Ratspräsident Antonio Costa, kommen die Proteste zur Unzeit. Tusk will Polen als stabile Führungskraft in der EU präsentieren, vor allem mit dem Thema Sicherheit. Costa pflichtet ihm bei. Das Motto der polnischen EU-Ratspräsidentschaft ist Sicherheit Europa. Wir müssen die Sicherheit in Europa stärken, um den Frieden in Europa zu sichern. Deshalb muss die Ukraine unsere wichtigste Priorität bleiben. In den 6 Monaten seiner EU-Ratspräsidentschaft will Polen vor allem die europäische Verteidigung gegenüber Russland stärken. Unter Polens Führung soll Europa aber auch im Hinblick auf Energieversorgung und die Wirtschaft stärker und damit sicherer werden. Wir sind bereit, auf unerwartete Situationen zu reagieren, denn das ist die Rolle des Ratsvorsitzes. Natürlich ist die Situation in ganz Europa angesichts der bevorstehenden Wahlen in Deutschland eine andere und wir spüren heute sehr viel Druck seitens der Mitgliedstaaten und eine hohe Erwartung an den polnischen Ratsvorsitz. Für Donald Tusk ist die EU-Ratspräsidentschaft auch innenpolitisch wichtig. Im Mai wird in Polen ein neuer Präsident gewählt, der seiner Regierung helfen könnte, wichtige Vorhaben durchzusetzen. Der amtierende Präsident Andrzej Duda blieb dem Festakt heute fern.
Wie sehr ein US-amerikanischer Präsident seine Ziele und Vorhaben verwirklichen kann, das hängt sehr davon ab, wie sich der Kongress zusammensetzt, also die beiden Parlamentskammern. Und bei der Wahl im November konnten die Republikaner nicht nur mit Donald Trump das Weiße Haus zurückerobern, sondern gewannen auch diese beiden Kammern, das Repräsentantenhaus und den Senat. Allerdings im Haus ist diese Mehrheit nur hauchdünn. Und so war bei der konstituierenden Sitzung des neuen Kongresses heute die große Frage: Würde diese Mehrheit reichen, um den von Trump unterstützten Vorsitzenden des Hauses, Mike Johnson, wiederzuwählen? Oder würde es noch vor Amtsantritt schon die erste politische Schlappe für Trump geben? Jan Koch berichtet.
Eigentlich hat er sich das anders vorgestellt, Mike Johnson. Doch seine Republikaner sind immer wieder für eine Überraschung gut. Es scheint, als könnten sie ihn im ersten Wahlgang durchfallen lassen, auch wenn sein Appell am Morgen eigentlich klar war. Präsident Trump hat 77 Millionen Stimmen erhalten. Diese Menschen erwarten von uns, dass wir uns an die Arbeit machen. Wir haben keine Zeit für Drama. Doch es gibt Drama. Zwei Stimmen fehlen ihm zunächst zur Wiederwahl. Das will Johnson nicht auf sich sitzen lassen. Also marschiert er aus dem Saal, will die Abtrünnigen umstimmen. Trump soll es dann gewesen sein. Er telefoniert mit ihnen während seines Golfspiels, überzeugt sie. Denn dann stimmen diese beiden republikanischen Abgeordneten doch noch im ersten Wahlgang für ihn. Johnson wirkt erleichtert. Der ehrenhafte Mike Johnson aus Louisiana hat die Mehrheit aller Stimmen erreicht und ist somit zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt worden. Dabei hätte es ja so einfach sein können. Denn im Repräsentantenhaus haben die Republikaner die Mehrheit mit 5 Sitzen Vorsprung. Und auch im Senat haben sie die Mehrheit zurückerobert bei der Wahl im vergangenen November mit nun 6 Sitzen Vorsprung. Für den kommenden Präsidenten Trump eine sehr komfortable Regierungssituation, die Demokraten entmachtet. Ihnen bleibt die Oppositionsarbeit und die Hand zu reichen. Die wirtschaftlichen Sorgen der Amerikaner seien zu groß für Parteistreitigkeiten. Es ist Zeit für uns, zusammenzuarbeiten. Nicht als Demokraten oder Republikaner, sondern als Amerikaner, um das anzupacken, was für die Bevölkerung notwendig ist. Nach der symbolischen Übergabe reagiert der alte und neue Sprecher umgehend. Der Weg zu Wohlstand ging immer über die Politik, Amerika über alles zu stellen. Diesen Weg werden wir wieder priorisieren. Der Ton ist gesetzt. Das große Chaos bleibt aus. Sie kommen mit einem blauen Auge davon. Und doch, Johnsons Wahl ist wieder mal ein Beleg dafür, Trumps Republikaner. Sie sind und bleiben zerstritten und lieben das Drama.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir.
In Österreich sind die Gespräche zur Bildung einer Dreierkoalition geplatzt. Die liberalen Neos sind aus den wochenlangen Verhandlungen mit der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ ausgestiegen. Als Grund nannte die Neos-Parteichefin mangelnde Reformbereitschaft. Die Gespräche waren auch der Versuch, den klaren Wahlsieger, die rechte FPÖ, von der Macht fernzuhalten. Nun versuchen ÖVP und SPÖ, eine große Koalition zu bilden. Sie hätte allerdings nur eine knappe Mehrheit. Die Staatskrise in Südkorea hält an. In Seoul ist der Versuch gescheitert, den suspendierten Präsidenten Yoon festzunehmen. Dessen Sicherheitskräfte ließen die Beamten der Antikorruptionsbehörde nicht in die Residenz. Yoon hatte Anfang Dezember kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und das Parlament von Soldaten besetzen lassen. Gegen ihn laufen ein Amtsenthebungsverfahren und eine Anklage wegen Rebellion. IT-Probleme an Flughäfen haben heute vorübergehend zu Wartezeiten für Reisende geführt. Bundesweit waren Computersysteme der Bundespolizei für Grenzkontrollen ausgefallen. Vor allem wer aus Nicht-Schengen-Staaten einreisen oder dorthin ausreisen wollte, musste händisch kontrolliert werden. Inzwischen sind die Probleme offenbar weitgehend behoben. Zum Sport. Luke Little hat den Titel bei der Darts-WM gewonnen. Der 17 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen The Nuke besiegte Michael van Gerwen im Finale in London mit 7:3 und ist damit der jüngste Weltmeister der Geschichte. Bei der Vierschanzentournee tun sich die deutschen Skispringer weiterhin schwer. Glänzend läuft es hingegen für das österreichische Team, auch heute bei der Qualifikation vor dem dritten Springen in Innsbruck.
Chapeau! Es ist mal wieder ein Österreicher, der am besten und weitesten fliegt. Jan Hörl ist bei der Qualifikation zum Vierschanzentourneespringen in Innsbruck nicht zu schlagen. Er fliegt 135 Meter weit und gewinnt. Der Tourneeführende Daniel Schofenick wird Fünfter. Deutschlands Tourneehoffnung Pius Paschke landet auf Rang 8. Bester Deutscher am Berg Isel überraschend Philipp Raimund als Siebter. Alle 6 Deutschen haben sich qualifiziert für Tourneespringen Nummer 3. Morgen am Berg Isel in Innsbruck.
Ja, und selbst hier in Hamburg gab es heute eine Ahnung davon, was Winterwetter ist und welche Farbe Schnee hat. Thomas, geht's am Wochenende weiß weiter?
Jetzt habe ich erstmal gute Nachrichten. Es geht aufwärts. Die dunkelste Zeit ist vorüber. Der Winteranfang ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Aber wenn wir uns mal anschauen, 21. Dezember, Winteranfang in Kiel waren das 7 Stunden 19, München 8 Stunden 22. Seitdem haben wir 13 bzw. 9 Minuten Tageslicht dazu gewonnen. Es geht aufwärts. Gut, jetzt geht's erstmal hinein in die Nacht und wir haben doch noch ein paar Wolken und einzelne Schauer, die noch unterwegs sind. Im Norden einigermaßen klar, im Süden einigermaßen klar. Aber morgen im Laufe des Tages zieht das zu, immer mehr Wolken. Es gibt kaum Schauer, es ist relativ ruhig. Wenn es Schauer gibt, dann häufig Schnee. In den Niederungen vielleicht auch mal Schneeregen, aber es ist relativ ruhig. Das Ganze bei Temperaturen heute Nacht über Schneeflächen am Alpenrand bis minus 16 Grad. Helgoland wird morgen früh bei 2 Grad plus landen. Und tagsüber dann Werte zwischen minus 3 und plus 5 Grad. Die weiteren Aussichten sind spannend. Der Sonntag, da starten wir mit Schnee, der von Westen reinkommt, sehr schnell in gefrierenden Regen übergeht und dann in Regen. Und dann wird's mild, der Montag mit bis zu 15 Grad locker.
Thomas, vielen Dank für diese Aussichten, für das Wochenende.
Ja, gerne.
Ja, und soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten ist jetzt Krimi-Zeit.
Mit der Kronzeugin aus der Serie Harter Brocken.
Und wir sind dann morgen späten Abend wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes erstes Wochenende im neuen Jahr 2025 und sagen Tschüss.
Tschüss.
Und auch im neuen Jahr gilt natürlich, bleiben Sie zuversichtlich.